Deutschlandfunk Kultur heute.
Vor 2 Jahren wurden aus dem grünen Gewölbe im Dresdner Residenzschloss Juwelen im Wert von über 113 Millionen Euro geraubt. Heute begann der Prozess, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über den langjährigen Thomaskantor Georg Christoph Biller, der gestern im Alter von 66 Jahren gestorben ist. Und über eine Ausstellung zur Bankiersfamilie Rothschild und warum die Familie immer noch für antisemitische Verschwörungstheorien herhalten muss. Mein Name ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Der Saal ist besonders gesichert, in dem 6 Angeklagte heute vor dem Dresdner Landgericht saßen. Sie werden beschuldigt, im November 2019 Juwelen von, Zitat, überragender kulturhistorischer Bedeutung aus dem historischen grünen Gewölbe in Dresden geraubt zu haben. Alle 21 Schmuckstücke stammen aus dem 18. Jahrhundert. Insgesamt sind es 4.300 Diamanten und Brillanten, die verschwunden sind. Die Angeklagten gehören allesamt einer Großfamilie an. 2 von ihnen wurden 2020 für den Raub der 100 Kilogramm schweren Big Maple Leaf Goldmünze verurteilt, die aus dem Bode-Museum geraubt wurde. Tobias Timm von der Wochenzeitung Die Zeit war für uns beim ersten Prozesstag dabei. Ich habe ihn direkt danach gefragt, was heute besprochen wurde.
Am ersten Verhandlungstag wurde erstmal die Anklageschrift verlesen mit den Vorwürfen gegen die 6 Angeklagten. Aber es gab auch gleich diverse Anträge der Verteidiger, um dieses Verfahren erstmal zu stoppen oder auszusetzen. Da wurde etwa bemängelt, dass es bei der Ausschreibung der Schöffen nicht vorgesehen ist, dass auch Menschen, die sich ihre Geschlechtsidentität als divers beschreiben, dort auch Schöffen werden können. Das ist eine Frage, die hat natürlich überhaupt nichts mit diesem Fall zu tun, aber es ist eine grundsätzliche verfassungsrechtliche Frage und die haben die Verteidiger jetzt angebracht, um erstmal hier diesen Prozess auch vielleicht aussetzen zu lassen.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann klingt das ein bisschen nach Verzögerungstaktik. Was wäre denn damit gewonnen?
Es geht in so einem Verfahren, in so einem Strafverfahren natürlich auch immer darum, mögliche Punkte für eine Revision zu finden. Es ging aber jetzt auch schon in mehreren Vorträgen von Verteidigern um die Frage, sind diese 6 Angeklagten schuld oder sind sie es nicht? Und da haben eigentlich alle Verteidiger, die sprachen, gesagt, nein, die Vorwürfe gegen ihre Mandanten würden sich nicht erhärten während dieses Prozesses. Und es habe eine Vorverurteilung gegeben, in dem eben namentlich über diese Verdächtigen berichtet wurde, in dem sie in den Zusammenhang einer Clanfamilie gesetzt wurden und insofern auch dieser Prozess wirklich unter Hochsicherheitsmaßnahmen stattfindet mit mehr als einem Dutzend bewaffneten Justizbeamten im Prozesssaal, mit Polizisten, die die Straßen vor dem Gericht absperren, ein besonderer Trakt des Oberlandesgerichtes, und haben gesagt, das ist etwas, womit man anders umgehen müsste. Die Jugendlichen, es gibt 2 mutmaßliche Täter, Angeklagte, die noch jugendlich waren zum Tatzeitpunkt. Das Verfahren gegen diese beiden Männer müsste man abtrennen von den anderen 4 Angeklagten, die bereits erwachsen sind. In dieser Form gab es noch mehrere Anträge.
Jetzt sitzen 6 Angeklagte vor Gericht. Der mögliche Helferkreis ist aber ja, oder so wird es vermutet, möglicherweise deutlich größer. Da ist von 40 Personen die Rede. Was ist mit dem Verdacht, es könnte im Museum selbst Helfer gegeben haben, so wie es ja offenbar auch beim Raub der Big Maple Leaf Münze im Bode-Museum der Fall war?
Ja, wenn man die Anklageschrift jetzt kennt, dann finden sich darin doch sehr viele Hinweise, dass die Täter bestimmte Informationen gehabt haben müssen aus dem Museum, um überhaupt so schnell da reinzukommen. Also sie sind über eine Hälfte eines Fensters eingestiegen, das ausgerechnet eben nicht von einem Alarmscanner an der Fassade abgedeckt ist. Sie wussten, wo sie welchen Stromkasten in Brand setzen müssen, um die Beleuchtung lahmzulegen rund um das Residenzschloss in Dresden. Sie hatten eben Wissen, das nicht jeder normale Mensch hat, nicht jeder Einbrecher, der da zufällig vorbeikommt. Und insofern wird es jetzt im Prozess, der bestimmt viele Monate dauern wird, dass noch öfters die Frage sein, wer im Museum hat den Tätern erzählt, wo die Schwachstellen sind.
Werden denn in der Anklageschrift explizit Vergleiche zum Raub im Bode-Museum gezogen?
In der Anklageschrift kommt es durchaus zur Sprache, der Einbruch im Bode-Museum, denn es sind jetzt auch hier in Dresden zwei Männer angeklagt, die schon für den Diebstahl der Riesengoldmünze aus dem Bode-Museum verurteilt wurden, rechtskräftig. Da geht es dann auch darum, dass diese Täter bereits sozusagen Erfahrung haben. Es wird sich aber zeigen müssen im Laufe des Prozesses, ob die Beweise gegen diese beiden Angeklagten wirklich so stark sind. Zumindest in dem Fall des einen Angeklagten, der schon für den Diebstahl der Goldmünze verurteilt wurde, sind die Beweise doch eher schwach. Das führten dessen Verteidiger heute auch vor und bemängelten vor allen Dingen, dass die sächsische Polizei viel Energie in Mantrailer-Hundeeinsätze gesteckt hat. Also da wurden Hunde an das Museum herangeführt, an den Tatort, und dann wurden den Geruchsproben dieser Angeklagten zum Schnüffeln gegeben. Und diese Hunde sollen auch noch Monate beziehungsweise sogar über ein Jahr nach der Tat angesprungen sein. Und diese Form der Kriminalistik wurde von einem der Verteidiger als hochgefährliche, quasi speziell sächsische Esoterik verurteilt. Also da wird man im Laufe des Prozesses sehen müssen, inwiefern die Indizien der Staatsanwalt Bestand haben.
Gibt es denn Erkenntnisse darüber, neue Erkenntnisse, wo die Juwelen sind, wo sie sein könnten, ob sie in Einzelteile zerlegt worden sind, möglicherweise anders geschliffen worden sind, damit sie weiterverkauft werden können?
Dazu gibt es keine heiße Spur zu den Juwelen selbst. Das ist ja die Hoffnung, dass man womöglich im Verlauf eines Prozesses dann doch wieder an diese Juwelen gelangt. Vielleicht, wenn die Angeklagten wirklich die Täter wehren und am Ende eine geringere Haftstrafe aushandeln wollen würden, dass sie dann womöglich die Juwelen wieder rausrücken. Aber bisher gibt es keine verwertbare Spur zu den Juwelen. Es gibt eine Aussage eines Mithäftlings, eines Angeklagten, der gesagt hat, der eine Angeklagte habe im Gefängnis erzählt, er hätte einen Stein in Rumänien für viel Geld verkauft. Aber ob diese Aussage so belastbar ist, das wird auch erst der Prozess zeigen jetzt.
Tobias Timm hat für uns den ersten Verhandlungstag zum Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden beobachtet. 22 Jahre hat Georg Christoph Biller den Leipziger Thomaschor geleitet und er hat 1992 nach der Wiedervereinigung keine einfache Aufgabe übernommen. 2015 musste er aus Krankheitsgründen vorzeitig aufhören. Als Dirigent besann er sich auf historische Tradition und Erneuerung mit dem Fokus auf Johann Sebastian Bach. Hier ein Ausschnitt aus dem Schlusschoral »Erschallet ihr Lieder«. Gestern ist Georg Christoph Biller, 16. Thomaskantor nach Bach, im Alter von 66 Jahren gestorben. Ein Botschafter ersten Ranges sei er für die Stadt gewesen, so heute Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Über Billers Bedeutung über Leipzig hinaus kann ich nun mit dem Musikkritiker Klaus Fischer reden. Herr Fischer, wofür stand Biller als Thomaskantor?
Also was mich immer wieder an ihm beeindruckt hat, war die Ernsthaftigkeit, mit der er das Thema Johann Sebastian Bach nach außen vertreten hat. Er sah sich im besten Sinne als Bewahrer des Erbes. Er hat sich ja unter anderem stark gemacht für die Wiedereinführung des jährlichen städtischen Bachfestes in Leipzig und war in der Anfangsphase nach 1999 dann auch etliche Jahre im künstlerischen Direktorium. Und ganz wichtig, er hat die Musik Bachs, aber auch das gesamte Repertoire des Thomanerchors viel stärker wieder in seinen ursprünglichen Rahmen, in die Liturgie zurückgebracht, indem er die sogenannten Motetten der Thomaner am Freitag und am Sonnabend in den gottesdienstlichen Charakter zurückgeführt hat.
Was hat denn den besonderen Klang des Chores ausgemacht und was hat Biller dazu beigetragen?
Naja, Biller war als Bach-Interpret ganz gewiss kein Revolutionär. Er hat den speziellen Leipziger Bach-Stil, der genau genommen ja nicht aus der Zeit Bachs, sondern aus dem 19. Jahrhundert stammt, bewahrt und hat ihn nach bestem Vermögen gepflegt. Der Chorklang war kräftig und sinnlich, sage ich mal, romantisch in gutem Sinn. Erst spät, gegen Ende seines Thomas-Kantorats, Anfang der 2010er Jahre, hat er sich dann auch intensiver mit historisch informierter Aufführungspraxis beschäftigt, hat, wie einst wohl Bach 12 Thomaner an die Emporenbrüstung gestellt und klanglich historisch experimentiert. Aber Stichwort Romantik, wenn Georg Christoph Biller mit den Thomanern Musik aus dieser Epoche dirigiert hat, etwa Mendelssohn-Motetten oder Brahms, dann hat mich der Klang des Chors oft mehr beeindruckt, sage ich mal, als bei Bach.
Das ist ja nicht immer so einfach mit der historischen Aufführungspraxis. Woher hatte er denn seine historische Versiertheit?
Aus dem Hort der Kultur schlechthin, nämlich aus dem evangelischen Pfarrhaus. Dort kam er früh mit all den Dingen in Berührung, die ihn später bestimmt haben und die ja in der DDR absolut nicht Mainstream waren. Sein Vater war Pfarrer, einer seiner Brüder war Kirchenmusiker, ist inzwischen im Ruhestand auch. Der Jüngere ist Schauspieler und Regisseur. Und durch diese Herkunft kam Georg Christoph Biller schon als Knabe in den Thomanerchor. Und dort hat sein Amtsvorgänger Thomas Kantor Hans-Joachim Rotsch sein Talent entdeckt und ihn gefördert. Mit 21 hat Biller schon seinen ersten Chor gegründet, der noch heute existiert, das Leipziger Vokalensemble. Später übernahm er dann den Gewandhauschor und 92 wurde er Thomaskantor.
Jetzt ist es ja so, dass wenn man mit Kindern und Jugendlichen auf so einem Niveau arbeitet, muss man ein guter Pädagoge sein. War er das?
Absolut. Er hat den Chor ja in einer schwierigen Phase übernommen. Sein Vorgänger Rotsch war vom Amt zurückgetreten, um einer Entlassung durch die Stadt zuvorzukommen. Er hatte nachweislich für die DDR-Staatssicherheit gearbeitet und so war Biller der richtige Mann zur richtigen Zeit. Als ehemaliger Chorist war er akzeptiert, genoss Respekt und noch wichtiger Vertrauen bei den Jungs und es ist ihm in der Tat gelungen, den Chor damals wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Die 90er Jahre mit ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen in Ostdeutschland, die waren also paradoxerweise eine ruhige Zeit für den Thomanerchor, würde ich aus der Rückschau sagen. Wichtiger Höhepunkt der Ära Biller war dann das große Bach-Gedenkjahr 2000, das er entscheidend mit vorbereitet hatte. Die Aufführung der H-Moll-Messe aus der Thomaskirche beim Bachfest damals, die war ja in Bild und Ton in aller Welt zu erleben.
Was würden Sie sagen, Herr Fischer, was ist sein Vermächtnis?
Zunächst einige Kompositionen, überwiegend Gebrauchsmusik für die Jungs, die es sich lohnt, auch die es sich lohnen, entdeckt zu werden. Aber Biller wird vor allem weiterleben in den Menschen, die er als Thomaskantor musikalisch geprägt hat und die heute in der Klassikszene aktiv sind, als Sänger, als Kirchenmusiker oder Dirigenten. Er hat es verstanden, das musikalische Talent jedes Thomaners optimal zu wecken und zu fördern. Und ich denke, da spielte auch sein starker evangelischer Glaube eine entscheidende Rolle. Das war definitiv die Basis seiner gesamten Arbeit.
Über den gestern verstorbenen Thomaskantor Georg Christoph Biller war das Klaus Fischer. Märchenhaft, sagenhaft, der Reichtum der Bankiersfamilie Rothschild wird fast immer mit Worten beschrieben, die sich dem Rationalen entziehen. Ist das schon antisemitisch? Tatsache ist, dass die Familie, deren Stammvater Meyer Amschel Rothschild mit Münzgeschäften in Frankfurt reich und einflussreich wurde, auch heute noch große Vermögen besitzt. Tatsache ist auch, dass der Name Rothschild seit über 200 Jahren immer wieder im Zentrum antisemitischer Verschwörungstheorien steht. Das Jüdische Museum in Wien beschäftigt sich in einer neuen Ausstellung mit dem österreichischen Zweig der Familie, der auf Salomon Rothschild zurückgeht. Als Jude durfte er zunächst keinen Grundbesitz erwerben und gelang schließlich trotzdem zu hohem Ansehen als wirtschaftlich und politisch wichtige Figur. Seine Nachfahren wurden unter den Nationalsozialisten aus Österreich vertrieben und ihres Besitzes beraubt. Ich habe Tom Juncker, Kurator des Jüdischen Museums Wien, gefragt. Der Wiener Zweig der Rothschilds hat sich einen Namen als Stifter für soziale und kulturelle Zwecke gemacht. Wie sehr haben Sie in dieser Hinsicht Wien geprägt?
Die Rothschilds haben Wien, also ich sage immer, sie haben das Stadtbild sehr stark geprägt. Ja. Auf der einen Seite haben sie natürlich wirtschaftlich ganz viel geleistet. Sie haben die erste Eisenbahn Österreichs finanziert. Sie haben natürlich auch das Bankwesen sehr stark geprägt. Sie haben sich mit ihren Privatbauten ins Stadtbild auch eingeprägt und aber auch sehr, wie Sie sagen, viel mit karitativen Stiftungen, vor allem im medizinischen Bereich, also mit einigen Krankenhäusern zu nennen, ist auf jeden Fall das von Anselm von Rothschild, seinem Vater Salomon, gestiftete Rothschild-Spital. Das war das Spital der jüdischen Gemeinde in Wien. Das war Ende des 19. Jahrhunderts eines der modernsten Krankenhäuser Europas. Und während der Zeit des Nationalsozialismus war es schließlich das einzige Krankenhaus in ganz Österreich, das Jüdinnen und Juden behandeln durfte. Dieses Krankenhaus ist heute nicht mehr da. Und so ging es mit vielen Einrichtungen der Rothschilds.
Ja, man könnte fast sagen, dass die sichtbaren Spuren der Rothschilds ausradiert worden sind. Ich möchte ganz gerne über das Jahr 1938 und den sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich sprechen. Und 1939 die Familie Rothschild wurde von den Nationalsozialisten fast ihres gesamten Vermögens beraubt. Louis Rothschild wurde 14 Monate von der Gestapo festgesetzt. Das Palais der Familie, das war ab 1938 Sitz von Adolf Eichmann und seiner Behörde, das gibt es heute nicht mehr. Also was sieht man überhaupt noch von den Rothschilds?
Im direkten Blick sieht man sehr wenig. Die Palais der Rothschild gibt es heute nicht mehr. Die sind abgerissen worden, waren zum Teil baufällig, zum Teil einfach sind sie nach dem Verkauf nicht gebraucht worden und deshalb abgerissen worden. Aber wenn man genau hinschaut, dann findet man auch da noch Spuren. Zum Beispiel haben wir jetzt während den Recherchen zu unserer Ausstellung haben wir zwei riesengroße Sphinx-Statuen gefunden, die im Garten des Palais gestanden sind. Die sind während dem Abriss versteigert worden und sind dann über einige Stationen heute im Privatbesitz und stehen noch in einem Wiener Privatgarten in Wien. Die haben wir jetzt auch in der Ausstellung. Also man findet schon die Spuren, man muss nur genau hinschauen.
Der Untertitel der Ausstellung beinhaltet ja auch das Wort Krimi. Das, was Sie jetzt beschreiben, das klingt auch tatsächlich ein bisschen nach kriminalistischer Recherche. Die Geschichte, die man durchaus auch als Krimi bezeichnen könnte, die geht ja auch nach Kriegsende weiter und geht bis in die 90er Jahre, auch was zum Beispiel die Kunstsammlung der Familie Rothschild betrifft. Das ist ja doch eine eher unrühmliche Geschichte für Österreich. Inwiefern ziehen sich diese kriminalistischen Spuren bis ins Heute?
Ja, in mehreren Facetten. Die Kunst ist auf jeden Fall ein Bereich. Also nach 1945 haben die Rothschilds zwar einen großen Teil der Kunstsammlung, die sie von den Nazis beraubt bekommen haben, zurückbekommen. Allerdings mit der Auflage, dass sie wesentliche Werke, und da reden sie wirklich von mit den wertvollsten Werken ihrer Kunstsammlung, an diverse österreichische Museen widmen mussten. Diese Zwangswidmungen kann man tatsächlich als zweite Beraubung bezeichnen. Also sie sind von den Nazis beraubt worden und dann noch einmal nach 1945 von der Republik Österreich. Und es hat dann tatsächlich bis Ende der 90er Jahre gedauert, als 1998 das Kunstrückgabegesetz ratifiziert wurde, bis dann die Restitution dieser gewidmeten Kunstwerke eingesetzt hat. Zum Großteil ist das dann gleich 1999 passiert, aber auch seitdem sind immer wieder mal während den Recherchen der einzelnen Provenienzforscher an den österreichischen Bundesmuseen Werke oder Objekte aufgetaucht, die dann restituiert worden sind. Zuletzt, wenn ich mich jetzt nicht irre, im Jahr 2018.
Ein weiterer wichtiger Teil in der Ausstellung sind die Verschwörungstheorien, die sich um die Familie Rothschild ranken. Und die gibt es ja nun schon relativ lange und die leben im Prinzip heute wieder auf, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, bei Corona-Demonstrationen. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass der Name Rothschild da eben oft im Zentrum steht?
Ja, also dass der Name Rothschild heute immer noch in antisemitischen Verschwörungserzählungen benutzt wird, liegt einfach meines Erachtens nach an dieser langen Tradition dieses Feindbildes gegenüber den Rothschilds. Wenn man sich das historisch anschaut und nachzeichnet, wie wir das in der Ausstellung versucht haben zu machen, dann sieht man, dass das parallel zum Aufstieg und zum steigenden Erfolg der Rothschild-Familie sich entwickelt hat. Die Anfeindungen waren damals die gleichen, wie sie heute sind. Die Rothschilds sind in Verbindung gebracht worden mit dem aufsteigenden Bankwesen. Man konnte diesen Anfeindungen ein Gesicht geben. Die Rothschilds durch ihren Erfolg waren bekannt in der Bevölkerung. Und man hat es eben nicht mit dem Spekulationssystem der Börse in Verbindung gebracht, sondern man hat dem den Namen Rothschild gegeben. Und nach 1945 war es nicht mehr salonfähig, Antisemitismus offen darzulegen, wenn ich das jetzt einmal so sagen kann. Da hat sich Rothschild dann eher zu einem Code oder einer Chiffre entwickelt, die für diese vermeintliche jüdische Weltverschwörung, die vermeintlichen jüdischen Familien, die im Hintergrund die Strippen ziehen, entwickelt. Und so ist es dann heute, wenn aber bei den Corona-Demonstrationen vor allem andere Persönlichkeiten, seien diese jetzt jüdisch oder nicht, zum Beispiel George Soros oder Bill Gates, angefeindet werden und ihnen diverse Sachen vorgeworfen werden, die Rothschilds einfach dazugenommen. Sie sind sozusagen so ein Joker, mit dem jeder, der solche Verschwörungserzählungen liest oder für bare Münze nimmt, weiß, das bedeutet eine unter Anführungszeichen jüdische Weltverschwörung ist am Werk.
Sie haben eben gesagt, das war nach 1945 nicht mehr in Anführungszeichen salonfähig, Antisemitismus offen zu zeigen. Haben Sie das Gefühl, dass es das heute wieder ist?
Das ist schwer zu beantworten. Ich habe auch heute das Gefühl, dass es in eine Richtung geht, wo dies wieder möglich wäre. Allerdings sind diese Codes immer noch sehr präsent, wie man eben bei diesen Anti-Corona-Demonstrationen stark sieht. Aber ja, es geht auf jeden Fall in eine Richtung, wo Antisemitismus wieder viel präsenter ist. Und darauf ist auf jeden Fall ein Fokus zu legen, dass man sich das anschaut. Und deswegen war es uns auch in der Ausstellung jetzt so wichtig, dass wir dieses Thema aufzeigen, wenn es um die Rothschilds geht, da es eben wieder gerade so aktuell ist.
Die Wiener Rothschilds, ein Krimi über die Ausstellung im Jüdischen Museum in Wien, habe ich mit Kurator Tom Junker gesprochen. Zum Schluss wie immer die Kulturmeldung und die hat heute Henning Hubert.
Um ein 100-Jähriger zu werden, muss man jung anfangen, sagte einmal der französische Schriftsteller, Dichter und Theaterautor René de Obadiah. Er hatte den Ruf eines sanften Anarchisten. Jahrzehntelang hat er literarische und ideologische Dogmen kräftig mitdekonstruiert. Besonders erfolgreich auf der Theaterbühne. Obadiah war der meistgespielte französische Dramatiker des 20. Jahrhunderts, damals auf Augenhöhe mit Beckett und Ionesco. In der Lyrik galt er als wichtiger Schöpfer der Mode des Nonsens, als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg und auf den Wahnsinn der Geschichte. 4 Jahre war der Franzose in deutscher Kriegsgefangenschaft gewesen. Er gehörte als Nachfolger von Julian Green zu den 40 Unsterblichen in der Gelehrtengesellschaft Académie Française. Der 100-Jährige war sein zweiter Roman, erschienen im Jahr 1959. Er selbst ist sogar noch älter geworden. Wie mehrere Zeitungen berichten, ist René de Obadiah gestern in Paris im Alter von 103 Jahren gestorben. Das Goethe-Institut und das Institut für Auslandsbeziehungen haben ein Stipendienprogramm für Künstler aus Afghanistan aufgelegt, und zwar im Rahmen der gemeinsamen Martin-Roth-Initiative. Der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert, sagte im Deutschlandfunk Kultur, es werde für 20 professionell arbeitende afghanische Künstler und Künstlerinnen ausgeschrieben. Für erstmal 6 Monate.
In Deutschland werden die mit passenden Kulturorganisationen zusammengebracht. Sie erhalten ein monatliches Stipendium. Die Gastorganisation erhält einen Zuschuss zu den Personalkosten. Psychosoziale Betreuung ist eingeschlossen, Beratung, und das bieten wir jetzt 20 Kulturschaffenden an. Das ist ein erster Schritt, die nach Deutschland gekommen sind. Eigentlich ist es ein Programm, das das Ankommen erleichtert.
Ermöglicht werden soll ein Weiterarbeiten in ihren Kunstsparten. Ebert denkt, dass die Zahl der Stipendien noch ausgeweitet werden kann. Lange wurde innerhalb der Düsseldorfer Politik gerungen, ob das im Museumkunstpalast hängende Gemälde »Die Füchse« des Expressionisten Franz Marc restituiert werden sollte. Nur wenige Wochen ist jetzt die Rückgabe an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers her. Und in wenigen Wochen sollen »Die Füchse« schon versteigert werden. Das kubistische Ölbild aus dem Jahr 1913 wird auf umgerechnet 42 Millionen Euro taxiert und kommt bei Christie's in London am 1. März unter den Hammer. Der einstige Besitzer Kurt Gravi hatte sein Franz-Marc-Bild nach seiner Flucht vor der NS-Verfolgung in den USA verkauft, um in sein Exilland Chile zu gelangen.
Henning Hubert mit den Kulturmeldungen. In den Informationen am Abend mit Theo Gerst, dann gleich nach den Nachrichten mehr zum Austritt Jörg Meutens aus der AfD und zur Verlängerung des Irak-Einsatzes deutscher Soldaten. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Freitagabend.